Und dann veränderte sich alles. Die gesteigerten neuronalen Aktivitäten sanken mit einem Mal bei allen Probanden rapide ab. Die Messwerte spielten verrückt. Golushirs Blick hetzte über die Datenfelder. Nichts stimmte mehr. Unmittelbar darauf schrillte ein gellender Alarmton auf, und das System fuhr augenblicklich automatisch herunter. Golushir konnte es nicht verhindern, nur hilflos dabei zusehen, wie die nunmehr glühende Projektorkuppel sich zurück in die Decke zog. Unsicher blickte er zunächst auf die Holos, deren Werte der Gehirnströme weiter absanken, sich auf Normalzustand regulierten. Ungläubig vergrößerte er die Bereiche der Zirbeldrüse. Da war nichts. Keine Auffälligkeit mehr. Alle Werte waren wieder normal. Als hätte dieses Experiment überhaupt nicht stattgefunden. Keine erzielte Wirkung, keine Resultate. Aber... Golushir verstummte, als ihn durch die Holowand hinweg Kantripals Blick traf. Das Gesicht des Chefmedikers war gerötet, und Golushir vermochte nicht zu sagen, ob durch die aggressiven Laserimpulse oder die Wut, die er zweifelsohne empfand. Er glaubte, die pure Verachtung seines Vorgesetzten darin erkennen zu können. »Öffne die Schleuse«, befahl er ihm leise. Golushir gehorchte und fügte sich seinem Schicksal. Mit gesenktem Haupt betrat er die Laboranlage, in der es noch immer intensiv nach Ozon roch. Sofort sah er sich von seinen Kollegen umringt, die ihn mit wüsten Beschimpfungen eindeckten, sogar handgreiflich wurden. Golushir ließ es geschehen. Sollten sie ihn zur Rechenschaft ziehen, nichts hatte mehr einen Sinn. Seine Berechnungen, all seine Bemühungen, sie hatten zu nichts geführt. Er hatte versagt. »Du hast es endgültig zu weit getrieben«, stellte Kantripal fest. Golushir verstand nichts mehr. Er hatte doch alles immer und immer wieder berechnet. »Los«, befahl der Chefmediker. »Geh dich umziehen. Du bist das Medikerhemd, das du trägst, nicht länger wert. Ich erwarte dich in meinem Arbeitszimmer.« Gedemütigt schob sich Golushir an den Wissenschaftlern vorbei, die ihn nur widerwillig so glimpflich davonkommen lassen wollten. Gerade als er sich abwandte, nahm er eine Bewegung aus dem Augenwinkel wahr. Es ging zu schnell, als dass er in irgendeiner Art hätte reagieren können. Unmittelbar darauf folgte ein dumpfes Stöhnen, dann ein heller Aufschrei.
»Bayukam, was hast du getan?«
schrie der Chefmediker. Golushir war irritiert, als er erkannte, dass diese Frage nicht ihm galt. Alle starrten auf die zusammengekauerte Gestalt auf dem Boden, aus deren Rücken der Griff eines Skalpells ragte.
»Er stand mir im Weg«,
sagte Vorigon in einem derart beiläufigen Tonfall, dass es Golushir den Unterleib zusammenzog. Vorigon blickte seinen direkt vor ihm stehenden Kollegen an und lächelte milde.
»Stehst du mir auch im Weg?«
Dieser zuckte erschrocken zurück und stieß dabei gegen einen anderen Wissenschaftler. »Hey!« Ohne ein erkennbares Vorzeichen gingen die beiden Mediker aufeinander los. Sie waren Wissenschaftler, die ihr ganzes Leben der Forschung gewidmet hatten, keine Kämpfer. Zunächst wirkten sie wie zwei raufende Kinder, die mit linkischen Bewegungen aufeinander einschlugen. Treffer landeten, die keine Wirkung erzielten. Dennoch erinnerte ihre Kaltblütigkeit an Raubtiere. Diese Rauferei war zwar unbeholfen und wenig effektiv, dafür aber unerbittlich. Kantripal versuchte, die beiden Streithähne zu trennen, wurde aber ausgerechnet von Vorigon zurückgehalten. Eine Sekunde dachte Golushir, Vorigon wollte, dass die beiden Männer den Streit unter sich ausmachen sollten. Doch dann rammte er seinem Vorgesetzten ohne Vorwarnung die Stirn ins Gesicht. Der alte Mann ging jaulend auf die Knie und hielt sich die blutige Nase. Mit einem diabolischen Grinsen wischte Vorigon sich das Blut von seiner aufgeplatzten Stirn und beugte sich nach vorn. Doch er hatte nicht die Zeit, sich seinem Opfer intensiver zu widmen, da sich ein anderer Wissenschaftler hinterrücks auf ihn stürzte und von den Beinen riss. Sie wandten sich auf dem glatten Boden, versuchten einander die Hälse zuzudrücken. Der Kampf endete abrupt, als einer der beiden von einem schweren Gerät am Hinterkopf getroffen wurde und in sich zusammensackte. Doch Vorigon war keineswegs dankbar über die unerwartete Hilfe. Im Gegenteil. Mit der Schnelligkeit einer duranischen 6-Fuß-Antilope richtete er sich auf und stürmte mit den ausgestreckten Armen voran auf seinen Kollegen zu, der überhaupt nicht wusste, wie ihm geschah, als sich Vorigons Hände um seinen Hals legten und fest zudrückten. Das Röcheln klang derart erbärmlich, dass Golushir es nicht länger ertragen konnte. Er presste sich die Hände auf die Ohren und schloss die Augen, riss sie aber schnell wieder auf, als etwas nach ihm griff. Panisch riss der Ara sich von den Händen los, die ihn zu umklammern versuchten, und stürzte in Richtung der Sicherheitsschleuse. Kaum war er durch, schloss sie sich mit einem leisen Surren hinter ihm. Sofort betätigte er den Verschlussmodus. Kraftlos stützte er die Hände auf die Knie und japste nach Luft. Es kam ihm vor, als wäre er soeben aus einem Albtraum erwacht. So schnell es sein rasender Puls zuließ, rappelte er sich auf und starrte durch das Schutzglas hinaus ins Labor. Er erblickte ein heilloses Durcheinander.
Heillos?
Markerschütternde Kampfgeräusche drangen ungefiltert in den Kontrollraum. Mit einer schnellen Handbewegung stoppte Golushia die Audioübertragung und betrachtete die Szenerie weiter, als wäre sie ein Stummfilm. Doch das Ausbleiben des Tons machte das Grauen nicht unwirklicher. Ausnahmslos alle Wissenschaftler waren in Kämpfe verwickelt, die nur ein Ziel kannten, sich gegenseitig zu töten. Daran gab es keinen Zweifel. Sie schlugen so lange aufeinander ein, bis ihre Opfer keine Regung mehr zeigten. Die Servos reagierten verwirrt auf den Tumult, stellten zum Teil ihre Arbeit ein und verschwanden in ihren Aufbewahrungskammern. Die Medobots versuchten zu helfen, wo ihre Hilfe benötigt wurde. Sie rasten zwischen den Tobenden umher, um die Wunden der Wissenschaftler notdürftig zu behandeln. Manchen wurden die Tentakel herausgerissen, die dann als Schlagwaffen missbraucht wurden. Eine Weile stand Golushia einfach nur fassungslos da. Er stand unter Schock, konnte sich nicht von dem Anblick lösen, der sich vor dem Beobachtungsglas abspielte.